Herzlich willkommen bei der Künstliche Intelligenz Podcast. Hier sprechen wir über alles rund um künstliche Intelligenz. Stell dir mal vor, du könntest dir für ein paar Cent pro Sekunde die geballte kognitive Leistung eines gesamten Analystenteams einfach so über eine API-Schnittstelle direkt in dein Büro pumpen?
Das wäre schon ein ziemlicher Gamechanger.
Absolut. Keine monatelangen Vorstellungsgespräche, keine komplexen Kündigungsfristen, einfach reines, destilliertes Wissen auf Abruf. Und genau das passiert in diesem Moment überall in der Wirtschaft.
Richtig, das ist keine Zukunftsmusik mehr.
Genau. Wir nehmen heute nämlich das komplette Konzept von AI as a Service, KI als Dienstleistung, detailliert auseinander. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist es wirklich zu verstehen, wie diese Technologie das jahrzehntealte Konzept des Outsourcings gerade völlig auf den Kopf stellt.
Ja, das ist eine massive Verschiebung.
Weg von der bloßen Auslagerung menschlicher Arbeitskraft hin zum flexiblen Mieten von kognitiver Infrastruktur direkt aus der Cloud. Okay. Lass uns das mal auseinandernehmen. Wie genau sieht dieser fundamentale architektonische Wandel vom traditionellen Outsourcing hin zu diesem gemieteten Gehirn in der Praxis eigentlich aus?
Also der Wandel ist deshalb so gewaltig, weil sich die physische Ebene dabei komplett auflöst. Wenn wir uns das klassische Business Process Outsourcing der letzten Jahrzehnte mal ansehen, da ging es ja immer darum, hochgradig standardisierte, manuelle Prozesse physisch zu verlagern.
Ganze Abteilungen quasi.
Genau, man hat eine komplette IT-Abteilung genommen oder den telefonischen First-Level-Support oder auch die Lohnbuchhaltung und hat das alles an externe Dienstleister übergeben. Oft im Ausland, um halt diese Arbitrageeffekte bei den Lohnkosten zu nutzen.
Man hat also im Grunde einfach menschliche Zeitstunden im Paket gekauft, oder?
Richtig. Aber heute verschiebt sich dieses Zielobjekt völlig. Wir lagern nicht mehr den Menschen aus, der stur einen Prozess abarbeitet, sondern wir integrieren die kognitive Fähigkeit zur Problemlösung direkt in unsere eigenen Softwarearchitekturen.
Wow, okay. Das heißt, die Intelligenz zieht in die eigenen Systeme ein.
Exakt. Wir sprechen hier von massiven Sprachmodellen, Bildgeneratoren oder prädiktiven Algorithmen, die per API-Call, also wirklich in Millisekunden, Entscheidungsunterstützung liefern.
Weißt du, ich habe da ein Bild im Kopf, das den Unterschied für unsere Zuhörer ganz gut greifbar macht. Klassisches Outsourcing war im Grunde so, als würde man ein komplettes externes Catering-Unternehmen anheuern, weil man die eigene Firmenkantine schließen will.
Ja, das passt gut.
Du lagerst das Personal, den Einkauf, das Kochen, also einfach alles aus. AI as a Service ist jetzt eher so, als hättest du einen extrem smarten Hightech-Ofen bei dir stehen und du lädst dir die kognitiven Fähigkeiten, die Intuition und das Rezeptwissen eines Drei-Sterne-Kochs digital direkt in dieses Gerät herunter.
Das ist eine hervorragende Analogie.
Oder die Hardware steht bei dir, aber die kognitive Leistung kommt auf Knopfdruck aus der Cloud.
Das Faszinierende hierbei ist vor allem die ökonomische Realität dahinter. Du könntest diesen Sternekoch nämlich niemals selbst ausbilden.
Weil das viel zu teuer wäre.
Absolut. Die Infrastruktur, die nötig ist, um diese kognitiven Basismodelle, also die sogenannten Foundation Models, von Grund auf zu trainieren, ist von 99% der Unternehmen schlichtweg unbezahlbar.
Wir reden da wahrscheinlich von Milliardenbeträgen, ne?
Ja, wir reden hier von riesigen GPU-Clustern, Stromkosten in Millionenhöhe und dem Kuratieren von Terabytes an Trainingsdaten. Dieser initiale, extrem ressourcenintensive Trainingsprozess, der CapEx-Aufwand, der verbleibt komplett bei den großen Hyperscalern.
Also den großen Tech-Giganten.
Genau. Die Unternehmen mieten dann lediglich die Inferenz, also die eigentliche Ausführung der KI. Genau wie wir es bei Software as a Service gelernt haben. Transformiert das massive Vorabinvestitionen in überschaubare, nutzungsbasierte Betriebskosten.
Ja, das macht Sinn. Und wenn wir über diese Hyperscaler sprechen, dann landen wir unweigerlich bei den großen Cloud-Giganten, also Microsoft, AWS, Google Cloud. Die haben diese Inferenzdienste ja längst nahtlos in ihre bestehenden Ökosysteme eingewoben.
Richtig, das ist alles nur noch einen Klick entfernt.
Wenn ich mir das so überlege, bedeutet das im Umkehrschluss, dass unser sprichwörtlicher lokaler Maschinenbauer mit vielleicht 100 Mitarbeitern plötzlich über exakt dieselbe analytische Feuerkraft verfügen kann wie ein multinationaler Konzern?
Ganz genau.
Ein Konzern, der früher ganze Stockwerke voller Data Scientists beschäftigt hat.
Absolut. Das ist der ultimative Hebel der Demokratisierung in dieser Technologie. Früher war hochkomplexe Datenanalyse oder semantische Textverarbeitung wirklich ein Privileg der Fortune 500-Unternehmen.
Weil sich das sonst niemand leisten konnte.
Richtig. Aber heute reicht ein Entwickler in einem mittelständischen Betrieb, der eine API-Schnittstelle von OpenAI, Anthropic oder Google ansteuert, und schon kann er Kundendaten in Echtzeit clustern, hunderte Verträge analysieren oder Support-Tickets vorselektieren.
Krass, die Markteintrittsbarriere für kognitive Automatisierung ist damit praktisch auf null gesunken.
Ist sie. Was dabei aber von vielen Entscheidungsträgern oft übersehen wird, ist der immense strategische Vorteil der Skalierbarkeit bei dieser Cloud-Architektur.
Warte, lass mich das kurz durchdenken. Skalierbarkeit bedeutet in diesem Kontext also, dass ein mittelständischer Online-Händler vor dem Weihnachtsgeschäft nicht mehr in Panik verfallen muss?
Genau das.
Er muss nicht mehr Dutzende temporäre Aushilfskräfte für den Kundenservice teuer suchen und einarbeiten?
Nein, er dreht einfach in seinem Cloud-Dashboard den Regler für den KI-Support nach oben.
Wahnsinn! Er bewältigt also den massiven Traffic-Spike über die Feiertage und dreht die Kapazität im Januar einfach wieder runter, wobei er exakt nur für die verbrauchten Rechenoperationen zahlt.
Dive genau. Menschliche Kapazitäten sind in der Hinsicht extrem starr und mit enormen Rüstzeiten verbunden. Du kannst nicht über Nacht ein Team von Experten für eine plötzliche Nachfragespitze skalieren.
Das dauert ja Wochen oder Monate.
Eben. Bei AI as a Service entkoppelst du das Arbeitsvolumen aber vollständig von deiner Personaldecke. Das gibt Unternehmen eine völlig beispiellose Agilität.
Das heißt, sie können viel schneller experimentieren.
Ja. Sie können neue digitale Produkte, die stark auf maschinellem Lernen basieren, superschnell als Prototyp bauen und am Markt testen, ohne vorab einen eigenen Serverpark aufbauen zu müssen. Wenn das Produkt floppt, schalten Sie die API einfach wieder ab.
Das führt uns unweigerlich zu der Perspektive der Menschen, die diese KI nun in ihren Arbeitsalltag integrieren. Der Kollege KI zieht ja quasi in alle Abteilungen ein.
Richtig, quer durchs ganze Unternehmen.
Im Marketing generieren Sprachmodelle die ersten Textentwürfe, Entwickler nutzen Co-Piloten für das Pair-Programmieren und in der Rechtsabteilung flügen Algorithmen in Sekunden durch hunderte Seiten von Compliance-Dokumenten. Und hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Lange Zeit wurde uns ja erzählt, die einzige Rettung vor der Automatisierung und dem Jobverlust sei das sogenannte Prompt Engineering. Also diese fast schon magische Fähigkeit der KI, über kryptische Anweisungen die perfekten Ergebnisse zu entlocken.
Das wurde zeitweise als der Traumjob des Jahrzehnts gefeiert, ja.
Genau. Aber wenn wir uns die technologische Kurve in unseren Quellen so ansehen, sinkt die Halbwertszeit dieses Skills gerade dramatisch, oder?
Das ist eine extrem wichtige Beobachtung. Der ganze Hype um das reine Prompt-Engineering verkennt nämlich die rasante architektonische Weiterentwicklung der Modelle.
Wie meinst du das genau?
Nun, die erste Generation dieser Sprachmodelle war noch relativ ungelenk. Man musste ganz genau wissen, welche Triggerwörter man nutzt, um die richtige Wahrscheinlichkeitsverteilung beim Modell zu erzwingen.
So ein bisschen wie bei den alten Google-Suchbefehlen in den 2000ern, wo man genau wissen musste, wie man sucht.
Ein toller Vergleich, ja. Aber durch Verfahren wie Reinforcement Learning from Human Feedback, kurz RLHF, und massives Instruction Tuning werden die Modelle immer besser darin, die latente Absicht hinter einer menschlichen Aussage zu verstehen.
Aha. Die KI passt sich also unserer unpräzisen, natürlichen Sprache an. Nicht mehr umgekehrt.
Exakt.
Also bedeutet das, der Job wandelt sich vom Schöpfer des perfekten Prompts hin zum Kurator oder Redakteur der Ergebnisse.
Exakt, das ist die Verschiebung. Die Systeme übernehmen immer mehr die Übersetzung von der vagen Idee in den konkreten Output.
Und was bleibt dann für uns Menschen übrig?
Was für den Menschen als absolute Kernkompetenz bleibt, ist eine tiefgreifende Datenkompetenz und strategisches Domänenwissen.
Okay, also ich muss das Ergebnis bewerten können.
Richtig. Du musst bewerten können, ob der von der KI generierte Code sicher ist, ob die juristische Analyse wasserdicht ist und wie du diese generierten Bausteine sinnvoll in die übergeordnete Unternehmensstrategie einfügst.
Das reine Tippen von Befehlen wird also obsolet.
Ja, weil die Modelle zunehmend über komplexe Systemprompts und Agentenarchitekturen im Hintergrund völlig selbstständig orchestriert werden.
Das ist ein perfekter Übergang. Denn, also wenn unsere Hauptaufgabe bald nur noch das Kuratieren und Überprüfen ist, dann birgt das ja eine enorme Gefahr.
Eine sehr große Gefahr, ja.
Die Modelle werden mittlerweile so intelligent und formulieren so unglaublich eloquent, dass wir leicht dazu neigen, ihnen blind zu vertrauen. Und damit sind wir bei der dunklen Seite der Daten, den Grenzen und Risiken. Das prominenteste Problem sind da ja die allseits bekannten Halluzinationen.
Ein riesiges Thema in der Unternehmenspraxis.
Viele vergleichen die KI bei Halluzinationen ja gerne mit einem extrem selbstbewussten Praktikanten, der sich Zahlen ausdenkt, wenn er die Antwort nicht weiß.
Den Vergleich hört man oft, ja?
Aber ich finde, das trifft es technisch nicht ganz. Die KI ist eigentlich viel eher wie ein begnadeter Jazzmusiker, der ein Solo improvisiert.
Ah, das ist eine spannende Sichtweise.
Oder? Er liest in dem Moment keine festen Notenblätter, also er zieht keine harten Fakten aus einer Datenbank, sondern er spielt einfach den Ton, der statistisch und harmonisch als nächstes am besten passt. Das klingt dann wunderschön und extrem überzeugend, ist aber am Ende vielleicht ein völlig anderes Lied als das, was eigentlich gefragt war.
Wenn wir das große Ganze betrachten, trifft dein Jazzmusiker-Vergleich die technische Realität der Next-Token-Prediction wirklich perfekt.
Weil es eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, ne?
Genau. Diese Foundation-Models sind in ihrem Kern nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsmaschinen. Sie suchen nach Mustern und berechnen, welches Wort oder Token im aktuellen Kontext am wahrscheinlichsten folgen sollte.
Also haben die gar kein Konzept von Wahrheit?
Richtig. Sie haben kein inhärentes Konzept von objektiver Wahrheit, von Fakten oder von echter Logik. Wenn eine Anfrage in Bereiche vordringt, die in den Trainingsdaten einfach unterrepräsentiert waren, füllt das Modell die Lücken nahtlos mit dem auf, was statistisch plausibel klingt.
Und da entsteht dann der massive Konflikt mit der Realität der Wirtschaft.
Genau hier knallt es.
Weil ein improvisierender Jazzmusiker in der Finanzbuchhaltung oder bei einer medizinischen Diagnose nicht gerade das ist, was man gebrauchen kann.
Wohl kaum. Denk nur mal an streng regulierte Branchen. Eine Bank, die über die Kreditwürdigkeit entscheidet, oder ein Krankenhaus, das Patientendaten auswertet. In diesen Bereichen ist Transparenz keine nette Zusatzfunktion, sie ist eine absolute gesetzliche Pflicht.
Man muss also erklären können, warum eine Entscheidung getroffen wurde.
Ja. Du kannst in einem Audit nicht einfach argumentieren, dass das neuronale Netz die Entscheidung aufgrund irgendwelcher verdeckter Parameter in seiner Blackbox so getroffen hat. Deshalb greift hier auch die Regulierung mittlerweile massiv ein.
Das bringt uns zum AI Act der EU, richtig?
Genau. Der Europäische AI Act beispielsweise verfolgt einen sehr strikten, risikobasierten Ansatz.
Das heißt, die EU wirft nicht alle KI-Anwendungen in einen großen Topf.
Richtig. Ein KI-gestützter Spam-Filter in deinem E-Mail-Programm fällt in eine extrem niedrige Risikokategorie und hat kaum Auflagen.
Aber wenn es heikler wird?
Wenn du aber eine KI hast, die Lebensläufe von Bewerbern aussortiert, biometrische Daten auswertet oder in kritischen Infrastrukturen eingesetzt wird, gilt das sofort als Hochrisikosystem.
Und dann wird's kompliziert.
Sehr. Dafür gelten dann drakonische Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit, die Datenqualität und natürlich die menschliche Aufsicht. Hinzu kommt noch die gigantische Herausforderung der Cybersicherheit.
Weil man externe APIs nutzt?
Ja. Wenn du Kernprozesse über externe APIs abwickelst, eröffnest du völlig neue Angriffsvektoren, wie etwa Prompt Injections. Da versuchen Angreifer dann die Systemanweisungen der KI böswillig zu überschreiben, um Daten abzugreifen.
Puh, okay. Also was bedeutet das alles für die IT-Strategie eines Unternehmens? Wenn ich einerseits diese unfassbare Inferenzpower der großen Cloud-Anbieter habe, die mich fast nichts kostet, aber auf der anderen Seite massive Bedenken bei Datenschutz, Halluzinationen und strengen EU-Vorgaben im Nacken sitzen. Das erklärt wahrscheinlich, warum Open-Source-Modelle gerade so einen gewaltigen Boom erleben.
Das ist genau der Grund.
Aber warum genau macht ein Unternehmen das? Warum geht man den steinigen Weg, eigene Server-Hardware zu kaufen, teure KI-Architekten einzustellen und Llama- oder Mistral-Modelle lokal bei sich laufen zu lassen, wenn die API-Schnittstelle der Giganten doch so viel bequemer und billiger ist?
Es dreht sich am Ende alles um die Kontrolle über die Daten, die sogenannte Data Gravity, und den Schutz des eigenen geistigen Eigentums.
Ah, die Kronjuwelen der Firmen.
Genau. Für viele Unternehmen, besonders im B2B-Umfeld oder im Gesundheitssektor, sind ihre proprietären Daten das Wichtigste überhaupt. Viele interne Compliance-Richtlinien verbieten es strikt, unfertige Patente, sensible Finanzkennzahlen oder echte Kundendaten an eine externe Cloud-API zu senden.
weil man Angst hat, dass die Daten für das Training der nächsten KI-Generation des Anbieters genutzt werden.
Das ist einer der größten Ängste, ja. Oder dass sie durch eine Sicherheitslücke beim Drittanbieter abfließen.
Ah, verstehe. Statt also unsere gesamte sensible Datenbank auf einen Server nach Kalifornien zu schicken, laden wir uns ein kompaktes, hochleistungsfähiges Open-Source-Modell herunter, sperren es quasi auf unseren eigenen Bare-Metal-Servern im Keller ein und lassen es dort, komplett offline und isoliert, die Zahlen analysieren.
Das ist das Prinzip. Das geistige Eigentum verlässt niemals das Gebäude.
Man behält also die volle Datenhoheit.
Exakt. Aber da dieser Eigenbetrieb, wie du vorhin schon sagtest, teuer und technisch sehr komplex ist, sehen wir in der Praxis meistens einen ausgeklügelten hybriden Ansatz.
Einen Kompromiss sozusagen.
Ein sehr intelligenter Kompromiss. Die IT-Architektur wird so aufgebaut, dass ein vorgeschalteter Router die Anfragen der Mitarbeiter bewertet. Banale Standardaufgaben wie das Zusammenfassen einer öffentlichen Pressemitteilung oder das Formulieren einer simplen Marketingkampagne werden aus Kostengründen an die günstigen öffentlichen APIs der großen Anbieter geroutet.
Macht Sinn. Und sobald es ans Eingemachte geht?
Sobald sensible Kundendaten im Spiel sind, greift eine Architektur wie RAG, also Retrieval Augmented Generation, in Kombination mit einem lokal gehosteten Modell.
Wie genau funktioniert das dann für den Anwender?
Das System sucht sich die harten Fakten aus der internen sicheren Unternehmensdatenbank. Und dann nutzt es das lokale KI-Modell nur noch dazu, diese Fakten sauber in natürlicher Sprache aufzubereiten.
Aha. So verhinderst du dann Halluzinationen, weil die KI sich streng an die mitgelieferten internen Dokumente halten muss und gleichzeitig wahrst du den Datenschutz.
Genau das ist der Zauber von RAG.
Okay, das Architektursetup der Gegenwart haben wir damit echt sehr klar vor Augen. Aber lass uns mal den Blick ein bisschen nach vorne richten.
Sehr gerne.
Wenn man die aktuellen Forschungspapiere und Beta-Versionen beobachtet, stehen wir ja gefühlt schon vor der nächsten großen tektonischen Verschiebung.
Definitiv. Die Entwicklung rast weiter.
Die Modelle werden zunehmend multimodal. Sie verarbeiten nicht mehr nur Text, sondern können in Echtzeit Audio-Streams hören, Videodaten analysieren und komplexe visuelle Muster erkennen.
KI wird zu einer völlig unsichtbaren Schicht, die sich über unser gesamtes Betriebssystem legt.
Ja. Aber das, was mich wirklich umhaut, ist der Übergang von diesen passiven Chatbots zu autonomen KI-Agenten. Wir tippen nicht mehr nur Fragen ein, auf die wir eine Antwort bekommen. Diese Agenten verknüpfen APIs miteinander, schreiben eigenen Code, führen ihn aus, korrigieren sich selbst und erledigen komplexe Workflows völlig ohne menschliches Zutun. Das ist doch der absolute Gamechanger.
Das ist zweifellos die Richtung, in die die Industrie mit enormem Tempo steuert. Wir gehen von der generativen KI zur agentischen KI über.
Krass, agentische KI.
Ja, aber das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich die nach den physikalischen und psychologischen Grenzen dieser Vision. Bevor wir ganze Unternehmensprozesse an solche Agentenschwärme übergeben, müssen wir zwei gewaltige Hürden nehmen.
Welche sind das?
Die erste ist das absolute Vertrauen. Einem autonomen Agenten die Berechtigung, also quasi die digitalen Schlüssel in Form von OAuth-Tokens zu geben, damit er eigenständig Budgets freigibt, Serverinfrastrukturen hochfährt oder Verträge im Namen des Unternehmens aushandelt, erfordert eine Fehlerquote von nahe null.
Und da sind wir noch lange nicht, oder?
Nein, da sind wir wegen der vorhin besprochenen probabilistischen Natur der Modelle noch nicht. Ein halluzinierender Agent, der Verträge unterschreibt, ist ein Albtraum.
Oh ja.
Und die zweite Hürde, lass mich raten, die physische Realität, der Strom.
Richtig. Der Energiehunger ist das ungelöste Problem unserer Zeit in der KI.
Das wird ja oft komplett unterschätzt.
Völlig. Inferenz im großen Stil, besonders wenn Millionen von KI-Agenten permanent im Hintergrund miteinander kommunizieren und schwere multimodale Daten verarbeiten, erfordert unfassbare Mengen an Rechenleistung. Ich habe gelesen, die stoßen da schon an echte Limits.
Die großen Hyperscaler stoßen bereits heute an die Grenzen der lokalen Stromnetze. Wir sehen ja Berichte darüber, dass alte Kernkraftwerke reaktiviert werden sollen, nur um den Strombedarf von KI-Rechenzentren zu decken.
Wahnsinn. Echte Kernkraftwerke nur für KI.
Genau. Wenn wir diese Technologie wirklich nachhaltig skalieren wollen, brauchen wir dringend Durchbrüche in der Hardware-Effizienz und völlig neue, spezialisierte Chip-Architekturen, die mit einem Bruchteil der heutigen Wattzahl auskommen.
Sonst kollabiert diese Vision schlichtweg an den physikalischen Grenzen unserer Stromnetze.
Ganz genau so ist es.
Das ist echt ein unfassbar wichtiger Realitätsabgleich zum Schluss. Technologie existiert eben nicht im luftleeren Raum. Es gibt da noch einen Gedanken, der mir bei all dem nicht mehr aus dem Kopf geht.
Schieß los.
Wir haben heute sehr intensiv darüber gesprochen, wie Unternehmen kognitive Leistungen über Schnittstellen an Cloud-Dienste auslagern.
Mhm.
Und wir haben gerade diese autonomen KI-Agenten beleuchtet, die bald selbstständig Workflows steuern.
Mhm.
Wenn wir diese beiden Linien jetzt mal kreuzen und in die Zukunft verlängern, wie lange dauert es wohl noch, bis die gemieteten KI-Agenten eines Unternehmens feststellen, dass sie überlastet sind und völlig autonom anfangen, Teilaufgaben an die spezialisierten KI-Agenten eines ganz anderen Dienstleisters outzusourcen?
Ein verrückter Gedanke.
Wir steuern da doch geradewegs auf einen endlosen, algorithmischen Outsourcing-Loop zu. Eine Wirtschaft, in der KIs in Millisekunden miteinander verhandeln, Verträge schließen und Aufgaben delegieren. Und der Mensch sitzt eigentlich nur noch da und schaut dem flimmernden Treiben auf einem Dashboard zu. Ein faszinierender, aber vielleicht auch etwas unheimlicher Gedanke zum Nachdenken für dich da draußen. Das war's für heute mit der Künstliche Intelligenz Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.